Es ist Donnerstagmorgen und ich habe mich heute über eine Zoom-Konferenz verabredet, und zwar mit Daniel Messner. Er ist einer von zwei Hosts vom Geschichte FM Podcast, Geschichten aus der Geschichte. Der andere ist Richard Hemmer, der kann heute leider nicht dabei sein, aber ich freue mich umso mehr, dass es mit Daniel trotzdem geklappt hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, danke für die Einladung.
Daniel, am besten machen wir es einfach so, dass du selber euren Podcast mal vorstellst, denn wer könnte das besser als du?
Es ist eigentlich ganz einfach. Wir erzählen Geschichten aus der Geschichte, das heißt, jede Woche erzählt einer dem anderen eine Geschichte und immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählt. Also das heißt, einer bereitet eine Geschichte für den anderen vor und erzählt sie ihm, und ja, so läuft es jetzt seit 340 Wochen.
Wobei man ja sagen muss, dass vor kurzem, nämlich vor 2 Wochen, ja noch eine neue Komponente dazu kam, und mit der würde ich gleich einsteigen, weil es einfach so der ganz neue Punkt ist. Ihr wart live bei dir zu Hause in Hamburg, beziehungsweise nicht bei dir zu Hause, sondern natürlich, also ihr habt eine Live-Show gespielt, vielleicht sagt man es so. Wie war die Erfahrung?
Es war faszinierend, weil wir zum ersten Mal, also beim Podcast, und du kennst es ja wahrscheinlich auch aus dem Radio, man spricht zwar ins Mikrofon, aber man hat kein Publikum vor Augen. Und da war es jetzt zum ersten Mal so, dass wir wirklich gesehen haben, dass da wirklich uns Leute zuhören und dass es Leuten auch Spaß macht. Also das fand ich auch einfach eine total neue Erfahrung für mich, zu sehen, dass Leute auf das reagieren, was wir sagen, und dass sie einfach auch Spaß haben, uns zuzuhören. Das schreiben sie uns natürlich auch oft und wir kriegen da auch viel Feedback, aber das mal wirklich live zu sehen, das war schon super. Also das war eine tolle Erfahrung.
Ihr habt auch davor ja gesagt, ihr macht das mehr oder weniger so, um mal zu gucken, funktioniert das Ganze eigentlich? Das heißt, im Endeffekt würdest du auch sagen, es hat funktioniert.
Wir sind natürlich weiterhin skeptisch, weil wir jetzt ja beide nicht so Typen sind, die gerne auf der Bühne sind und so. Also wir sind jetzt schon outgoing, aber nicht so sehr, dass wir, dass es uns auf die Bühne drängt. Und ich würde jetzt mal sagen, es funktioniert auf jeden Fall das erste Mal. Das heißt also, momentan, glaube ich, haben viele Leute auch den Eindruck, sie würden uns gerne mal sehen. Und ich weiß nicht, ob es sozusagen 2 oder 3 Mal funktionieren würde. Also einmal funktioniert es auf jeden Fall, aber alles, was darüber hinausgeht, wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig.
Wie konnte man sich das dann live konkret vorstellen? Habt ihr einfach sozusagen einen Podcast aufgezeichnet, dann wirklich ganz normal, oder habt ihr da irgendwie noch irgendwelche Specials eingebaut?
Nee, wir haben schon versucht, dass die Live-Show sich unterscheidet vom Podcast. Also dadurch, dass man live ist, wollte man natürlich auch, oder haben wir natürlich versucht, auch Interaktion mit dem Publikum auch zu haben, und dass wir auch ein bisschen, also wir haben uns überlegt, warum kommen denn die Leute? Und die Leute kommen, weil sie einerseits Geschichten hören wollen. Das haben wir gemacht, indem wir uns mehrere Geschichten erzählt haben auf der Bühne. Aber dann haben wir uns gedacht, die Leute kommen auch, um uns zu sehen und um zu sehen, wie wir miteinander interagieren, wie wir miteinander reden, wie wir auch vielleicht auch mit dem Publikum reden. Deshalb gibt es noch einen zweiten Teil der Show, wo es, ich will nicht zu viel verraten für alle, weil es kommt doch eine Show, für alle, die da vielleicht hinkommen und das jetzt hören. Da im zweiten Teil geht es mir einen Blick hinter die Kulissen zu liefern und auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen.
Genau, der zweite Teil ist am 24. Mai in Wien, auch schon ausverkauft, so wie der letzte Teil ja. Das heißt, spricht ja auch so ein bisschen für euch dann, dass das Konzept einfach gerne angenommen wird. Aber ansonsten ist, glaube ich, ja in der Hinsicht noch nichts geplant. Das heißt, also es wird jetzt erstmal so dann rekapituliert, wahrscheinlich dann im Nachgang auch, wie es so ankam insgesamt.
Genau, wir wollten jetzt einfach mal 2 Termine machen. Die beiden Termine jetzt in unseren momentanen Wohnstätten, also Richard in Wien, ich in Hamburg, haben uns einfach mal gedacht, okay, wir starten mal damit und dann setzen wir uns mal zusammen und überlegen, was hat gut funktioniert, können wir das nochmal machen, können wir das vielleicht ausweiten und schauen dann weiter. Aber in Hamburg, würde ich sagen, hat es schon mal sehr gut funktioniert.
Ansonsten seid ihr, wie gesagt, ja rein podcastmäßig unterwegs seit, weißt du ganz genau, wann ihr angefangen habt?
Es war vor 6,5 Jahren. Also es müsste ich glaube, die erste Folge ist im Oktober erschienen, Anfang Oktober 2015.
Das ist sehr richtig. Da spricht der Experte. 344 Folgen haben wir seit gestern. Kannst du vielleicht nochmal kurz in die Anfangsphase zurückgehen? Wie kam es überhaupt zu dem Podcast? Woher kennt ihr euch?
Wir kennen uns tatsächlich aus dem Geschichtestudium. Also wir haben beide Geschichte studiert in Wien und saßen zufällig in einem Seminar nebeneinander und mussten gemeinsam ein Referat vorbereiten.
Und was war das Thema?
Das Thema, es war ein Forschungsseminar, so ein Projektseminar, wo man mit Quellen arbeiten mussten. Das heißt, wir waren da mehr oder weniger zum ersten Mal richtig im Archiv und mussten da mit Kurrentquellen arbeiten. Und der Kurs hat daraus bestanden, dass man sich mit so Texten auseinandergesetzt hat, die zu dem Thema waren, und also um sich theoretisch darauf vorzubereiten. Und dann ist man eben ins Archiv gefahren für einen Tag und hat sich dann dort mit den Originalquellen beschäftigt. Und es war wirklich Zufall, ich saß direkt neben Richard und wir sind zusammengewürfelt worden, dass wir uns zusammen um ein Thema kümmern müssen.
Und in dem Fall hat es dann gleich gepasst?
Ja, wobei man sagen muss, wir haben dann erstmal andere Projekte gemeinsam gemacht. Also wir haben uns dann angefreundet und haben dann nicht gleich mit dem Podcast gestartet. Ich glaube, wir haben uns so 2006 rum kennengelernt. Also da hat es schon nochmal ein paar Jahre gedauert, bis wir dann den Podcast gestartet haben. Aber wir sind immer in Kontakt geblieben, haben immer so ein paar andere Projekte auch gemacht nebenbei. Und ich habe aber irgendwann angefangen zu podcasten, 2010 war das, und habe dann irgendwann gedacht, es wäre eigentlich schon schön, auch mal was zu machen, was so kleinere Geschichten zu erzählen, um Geschichte auch einem breiteren Publikum zu vermitteln. Und habe dann Richard die Idee an ihn herangetragen, und er meinte, zu dem Zeitpunkt hatten wir beide Zeit und haben mir gesagt, okay, wir fangen einfach mal damit an. Aber es war noch ganz, ganz anders als das, was jetzt Geschichten aus der Geschichte ist. Wir haben tatsächlich kein Konzept gehabt, außer wir erzählen uns eine Geschichte, die sollte aber nicht länger als 15 Minuten sein. Und Stück für Stück hat sich dann der Podcast so entwickelt. Also alle Elemente, die es jetzt gibt in dem Podcast, die sind entstanden, während wir den Podcast gemacht haben. Also insofern, wir sind quasi gewachsen mit dem Podcast, und das ist auch das Schöne an diesem Projekt.
Wenn du sagst, ihr seid dran gewachsen, was bedeutet das für dich konkret? Also welche Dinge hast du in diesen 6,5 Jahren konkret für dich selber gelernt?
Also ich habe gelernt, wie ich diese Geschichten vorbereite, wie ich Geschichten finde, also es ist ja dann doch sowas Eigenes, so eine Geschichte mittlerweile dauern diese Folgen ja um die 40, 50 Minuten, sich zu überlegen, was habe ich für einen Spannungsbogen, wie erzähle ich das, Richard, welche Aspekte der Geschichte nehme ich mit rein, welche nehme ich raus. Und ich habe mich am Anfang schon schwer getan, Geschichten zu finden und auch die Geschichten auch so vorzubereiten, dass ich damit zufrieden war. Und inzwischen klappt es einfach sehr gut und sehr einfach. Also ich weiß mittlerweile sehr genau, wie ich die Geschichten erzählen will. Und das habe ich gelernt auf jeden Fall. Und auch das ganze Podcasting drumherum, also ganz viel, was Audiotechnik betrifft, was Schnitt betrifft. Also dieses ganze das ganze Podcast-Universum haben wir uns, glaube ich, ganz gut erarbeitet auch dadurch. Mittlerweile haben wir auch eine Firma gegründet. Wir sind beide jetzt Vollzeit, also betreiben dieses Projekt auch in Vollzeit, also kümmern uns nur noch darum. Dann die Live-Geschichte. Also das heißt, wir sind im Grunde auch in so ein Unternehmen gewachsen, und das ist auch einfach eine wahnsinnig spannende Erfahrung.
Also auf die ganze Making-of-Geschichte gehen wir gleich noch ein. Spoiler. Vorher würde ich aber gerne noch von dir wissen, als Profi, was macht denn eine gute Geschichte-FM-Folge aus für dich?
Also eine gute Geschichte-FM-Folge oder eine gute Podcast-Folge macht für mich aus, dass sie einen interessanten Startpunkt hat und dass sie mit einem Ereignis startet, das erstmal Interesse weckt, das vielleicht ungewöhnlich ist oder wo man sich denkt, da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Und dass man von diesem Ereignis vielleicht auch überrascht wird und von da dann immer mehr Kontext erfährt und dieser Kontext sich eben ausweitet, bis man dann eben vielleicht auch bei einem größeren Überthema ist und am Ende wieder zurückfindet dann zu der Anfangsgeschichte und dann sieht, wie die Dinge zusammenhängen. Also wir beschreiben unsere Folgen oft, also die Folgen, die, wenn man sich mehrere Folgen anhört, dass es so eine Art Flickenteppich ist, den wir bauen. Also dass wir uns zwar kleinteilige Geschichten anschauen, dass wir die aber einbetten in den größeren Kontext und was man da Stück für Stück die Geschichte besser versteht, kennenlernt und eben auch die Welt, so wie sie heute ist, besser versteht und kennenlernt.
Lass uns mal verschiedene Szenarien tatsächlich durchgehen. Also was ich immer so spannend finde, es geht ja wirklich darum, also das ganze Konzept ist, dass eine Person ja im Prinzip nichts weiß, was auf sie zukommt in dieser Folge. Gibt es trotzdem irgendwelche Absprachen in irgendeiner Richtung? Also ich weiß nicht, No-Go-Themen oder an sonstige Sachen, auf die ihr euch einfach mal geeinigt habt?
Das Schöne ist, die Zusammenarbeit mit Richard funktioniert so gut, dass wir uns eigentlich bei den allerwenigsten Dingen wirklich absprechen. Also wir haben uns auch nie abgesprochen, wie wir die Geschichten erzählen wollen. Wir haben uns auch nie tatsächlich wirklich Feedback gegeben, so erzählen wir mal so oder mach doch mal so oder das hat mir gut oder das hat mir schlechter gefallen. Sondern es ist einfach so natürlich gewachsen und so ist es auch bei den Themen. Wir merken oft, dass wir eine Scheu haben vor gewissen Themen, gerade wenn sie zu aktuell sind. Also um Beispiel zu bringen, momentan werden wir natürlich oft gefragt, warum macht ihr nichts zur Ukraine oder zur Geschichte der Ukraine? Und da stelle ich fest, dass das natürlich jetzt ganz, ganz viele andere machen, ganz, ganz viele Redaktionen, die viel mehr Manpower haben oder Womanpower haben, die sich darum kümmern können und die das auch machen und die das auch sehr, sehr gut machen. Und das heißt, wir, wo wir nur zu zweit sind, können einfach nicht diesen Themen hinterherlaufen, weil wir einfach gar nicht die Kapazitäten haben dazu. Das heißt, wir konzentrieren uns tatsächlich immer nur auf das, was wir machen von Woche zu Woche und so funktioniert es auch am besten. Das heißt, es gibt keine No-Go-Themen, aber wir sehen oder wir merken einfach oder wir spüren, wir haben, glaube ich, ein Gespür dafür, welche Themen für uns gerade funktionieren und welche nicht.
Kam es schon mal vor, dass die andere Person so währenddessen gesagt hat, ah, guck, die Geschichte kenne ich oder da kenne ich mich eigentlich schon aus?
Es passiert schon relativ oft, dass man merkt natürlich, dass die andere Person zumindest das Thema kennt, was natürlich auch daran liegt, dass wir sehr viele Hinweise bekommen von Hörerinnen und Hörern. Das heißt, uns schreiben ganz viele Leute, also ich bekomme täglich sehr viele E-Mails mit Themen, wo Leute sagen, komm, schau dir mal das Thema an, das könnte eine gute Folge werden. Und das passiert Richard auch und da kommt es natürlich zu vielen, vielen Doppelungen. Und insofern kennen wir oft schon viele Themen. Es gab auch schon manche Themen, es gab mal eine Expeditionsfolge zu Ernest Shackleton zum Beispiel, die ich gemacht habe zur Endurance-Expedition. Die hatte, glaube ich, also nicht glaube ich, die hatte Richard einfach am Schirm und ich glaube, die wollte er gerne machen und die habe ich ihm dann weggeschnappt.
Könnte es zum Beispiel vorkommen, dass ihr sagt so, boah, nee, Daniel, sorry, die Geschichte ist viel zu langweilig, die können wir im Podcast auf keinen Fall bringen.
Nee, das passiert, glaube ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es passiert. Es ist im Grunde so, dass wir uns beide, glaube ich, vertrauen, dass wir, wenn wir eine Geschichte vorbereiten und das Gefühl haben, das könnte eine Geschichte sein, dass wir uns gegenseitig so viel vertrauen und so viel, uns so gut kennen mittlerweile, dass wir uns da sicher sein können, dass es auch eine Geschichte ist, die passt für den Podcast. Also wenn einer das Gefühl hat, das ist eine Geschichte für den Podcast, dann ist es auch okay.
Den Podcast macht ja tatsächlich diese Gesprächsatmosphäre auch aus, dass gerade, dass ihr auch eigentlich ja ausschließlich aus diesem Gespräch in verschiedenen Abschnitten geht. Wie lange dauert denn dann so eine Aufzeichnung? Also die Folge dauert 45 Minuten. Ist es auch so ungefähr der Rahmen, in dem die Aufzeichnung bleibt? Oder ist es da schon, dass irgendwie am Ende bei der Post-Production noch was auf der Strecke bleibt?
Ja, wir sind schon recht streng, was das Schneiden angeht. Also wir schneiden schon einiges raus. Ich würde mal sagen, so, wenn wir eine Stunde aufnehmen, kommen 40 Minuten Podcast raus. Also es sind oft Kleinigkeiten, dass man sagt, ah, lass mich mal diese Jahreszahl nochmal nachschlagen oder lass mich die Aussprache nochmal nachschlagen, dass man dann sowas rausnimmt. Es kommt aber auch manchmal vor, dass man noch einen Teil mit aufnimmt, wo man dann am Ende sagt, ach, das ist jetzt ein Exkurs, der ist vielleicht zu viel, den kann man wirklich rausnehmen.
Mhm. Ansonsten ist ja wichtig für euch das Hörerfeedback, also ihr steht in sehr engem Kontakt zu euren HörerInnen. Manchmal wird dazu aufgerufen, manchmal kommt es automatisch, dass Sachen weiter recherchiert werden. Was mich interessiert hat, gab es schon mal eine Folge, in der irgendjemand euch geschrieben hat, Leute, das ist alles falsch, was ihr gesagt habt. Diese Geschichte stimmt so einfach nicht.
Das ist die größte Sorge, die wir haben, natürlich. Also es ist noch nie vorgekommen, das kann ich schon mal sagen. Und das ist tatsächlich auch was, wovor ich Angst habe, dass mal jemand kommt und sagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen, das ist totaler Blödsinn, die Folge müsst ihr offline nehmen. Davor habe ich wirklich Angst, ist aber bislang noch nicht passiert. Und ich glaube, es liegt daran, weil wir uns auch immer ja den Kontext der Geschichten anschauen. Das heißt, wir, selbst wenn wir uns einen Mythos anschauen, dann... Also es ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsfolgen, ist, da geht es um Hedy Lamarr. Das ist eine Österreicherin, die in den 30er und 40er Jahren in Hollywood arbeitet als Schauspielerin und dort eine Erfindung macht. Und heutzutage wird immer erzählt, dass Hedy Lamarr die Grundlage für unser WLAN und Bluetooth geschaffen hat. Also sie wird als die Miss Bluetooth bezeichnet. Und das ist totaler Quatsch. Und das habe ich in einem Buch gelesen und war auch überzeugt davon. Aber es hätte natürlich irgendwann sein können, dass jemand kommt und mir nachweist, dass es eben kein Quatsch ist. Und dann hätte ich tatsächlich ein Problem. Aber das ist eben sowas, wo ich denke, durch die Einbettung des Kontextes, die wir machen, bin ich mir meistens relativ sicher, dass es nicht passiert. Aber das ist tatsächlich eine Angst, die ich habe.
Wie würdet ihr denn eure Community so beschreiben? Also sind es vor allem dann wirklich Geschichtsstudierende oder wie breit ist so das aufgestellt, was ihr mitkriegt?
Ich glaube, es ist inzwischen schon sehr, sehr viel breiter. Also ganz am Anfang, glaube ich, war das vor allen Dingen so ein typisches Podcast-Publikum, also Leute, die schon Podcasts kannten, die uns dann entdeckt haben. Und das hat sich dann Stück für Stück immer mehr erweitert. Man merkt es jetzt, finde ich, ganz deutlich bei den Leuten, die uns über Spotify hören. Das ist nämlich nicht das klassische Podcast-Publikum, sondern das sind Leute, die haben Podcast einfach jetzt entdeckt, Stück für Stück, dadurch, dass Spotify das auch prominenter gemacht hat und die nicht unbedingt diese ganzen Grundlagen des Podcastings wissen und kennen. Also, dass man sich die Podcasting-App runterlädt, dass man einen RSS-Feed hat, der eigentlich dahinter steckt, den man abonniert. Und so diese ganzen Sachen, die man vorher als Podcast-Hörer, Podcast-Hörerin wissen musste. Und das fällt weg und dadurch verbreitert sich auch die HörerInnenschaft ganz beträchtlich. Also, was ich sehr gerne mag und was sehr oft vorkommt, ist, dass uns Leute schreiben, boah, eigentlich fand ich Geschichte immer super langweilig und ich habe überhaupt keinen Bezug zur Geschichte, aber mit euch finde ich einen Bezug zur Geschichte und und mit euch macht mir Geschichte sehr viel Spaß und ich kann mir auch vorstellen, mich da wieder mehr einzulesen oder da auch mehr zu machen in Zukunft. Und das finde ich einfach immer total schön zu sehen. Man erreicht nicht nur Leute, die schon Kontakt zur Geschichte haben, sondern man erreicht wirklich Leute, die bislang vielleicht oder die wenig mit Geschichte am Hut hatten.
Würdet ihr oder würdest du sagen, eure Herangehensweise, eure Arbeit hat sich dadurch verändert, dass einfach die Hörerschaft breiter würde oder ist immer noch gleich?
Eigentlich gleich, würde ich sagen. Es ist schon so, dass sich natürlich die Art und Weise, wie wir die Geschichten erzählen, verändert hat. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon an einem Punkt, wo wir systematischer auch an dem Aufbau der Folgen arbeiten, ohne dass wir uns das bewusst gemacht haben oder so. Es gibt jetzt nie ein Konzept im Sinne von, eine Folge sollte so und so aussehen. Aber es ist schon so, dass wir zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Begriff kommt, ich mir denke, okay, ich füge da auf jeden Fall noch ein, zwei Sätze dazu, um das auch mal zu erklären, auch wenn ich davon ausgehe, sagen wir mal, selbst wenn ich davon ausgehe, dass 70% der Leute wissen, was ich damit meine, dass ich trotzdem aber ja alle mitnehmen und das nochmal erklären.
Du bist vorher schon ganz kurz drauf zu sprechen gekommen, aber die große Frage ist, bei 344 Folgen, woher nimmt man seine Themen noch?
Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich habe mittlerweile einen sehr, sehr großen Themenpool. Also ich habe das vorhin schon angedeutet, dass mir ganz viele Leute immer wieder Folgenhinweise schicken. Und das heißt, die schaue ich mir mal durch und speichere mir die ab in ein Notizprogramm. Das ist das eine. Das heißt, da habe ich im Grunde einen unendlichen Themenspeicher. Und das Zweite ist, ich habe so ein Geschichtsradar. Das heißt, alles, was ich mache, immer wenn ich mit Leuten rede, wenn ich in die Buchhandlung gehe, ich gucke immer, steckt da irgendwo eine Geschichte, die ich erzählen könnte. Und das Schöne ist an unseren Themen und an unserem Format, uns werden die Themen nie ausgehen, weil sich überall eine spannende Geschichte finden lässt. Wenn man nämlich sich einen Punkt anschaut oder sich ein Ereignis rausnimmt und das genauer anschaut, wird man immer finden, dass es drumherum spannende Geschichten gibt. Und die wollen wir erzählen. Das heißt, uns würden schnell die Themen ausgehen, wenn wir so klassisch arbeiten würden, wie es manchmal passiert, dass man sich sagt, wir machen jetzt eine Podcast-Folge zum Der 30-jährige Krieg, sozusagen. Ne? Da hätte man dieses Riesenthema, das könnte man dann so abarbeiten und dann wäre man, dann würde es vielleicht irgendwann langweilig werden, wenn man das so machen würde. Aber dadurch, dass wir sagen, wir erzählen keine Geschichte des 30-jährigen Krieges, wir nehmen uns einen Aspekt raus und erzählen vielleicht noch so einen Punkt dazu, so einen Kontext dazu, aber niemals das Ganze auf einmal. Dadurch, glaube ich, werden uns die Themen nie ausgehen.
Und wie entscheidet man dann konkret, welches Thema jetzt wirklich geeignet ist für eine Folge und welches Thema cool ist, aber dann wahrscheinlich jetzt einfach doch eine Folge nicht ganz füllen wird?
Bei mir ist das wirklich am Ende Eigeninteresse. Das heißt, ich muss in dem Moment Lust und Zeit, also Zeit, die muss ich mir natürlich schaffen, die muss ich mir immer schaffen, das ist klar. Aber ich muss in dem Moment Lust haben, mich in dieses Thema einzulesen. Es passiert ganz oft, dass ich mir ein Thema raussuche, mir denke, ja, das wird die nächste Folge, das ist spannend, mir das Buch dazu durchlese und nach zwei Kapiteln feststelle, boah, das ist jetzt irgendwie, ist okay, aber das fesselt mich jetzt nicht, da habe ich jetzt keine Lust, mehr damit zu machen. Ja, und dann gehe ich eben hin, suche mir noch ein anderes Thema. Das passiert ganz oft, dass ich das Thema nochmal kurz vorher umschmeiße und dann nochmal neu anfangen zu recherchieren. Aber das ist tatsächlich der wichtigste Aspekt für mich ist, ich muss es spannend finden. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis unseres Podcasts, weil am Ende muss ich Lust haben, Richard diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe tatsächlich immer sehr große Lust, ihm diese Geschichte zu erzählen. Ich freue mich an dem Tag immer und denke mir, ja, ich hoffe, Richard freut sich drüber. Ich hab was Spannendes vorbereitet und davon lebt es dann.
Und woran liegt für dich so dann tatsächlich die besondere Herausforderung in der also Vorbereitung, klar, aber vor allem in so der Aufbereitung? Das ist ja immer das Spannende eigentlich.
Es muss die Mischung stimmen, würde ich sagen, zwischen ich lerne was Neues, also es muss was dabei sein, wo ich das Gefühl habe, ja, da lerne ich was ich vorher noch nicht weiß, aber es darf auch nicht zu viel sein, weil ich kann mich nicht in Themen komplex einarbeiten, von dem ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe. Das wäre erstens zu viel Aufwand und zweitens muss ich hier auch die Basics erklären können. Und um die erklären zu können, muss man schon ja mehr wissen als das, was man erzählt. Und das heißt, ich tue mich deshalb auch wahnsinnig schwer mit Themengebieten, die so völlig fernab dessen sind, wo ich einfach mein Allgemeinwissen her habe oder was ich im Geschichtsstudium gemacht habe. Also man wird feststellen bei uns, wir beschäftigen uns natürlich viel auch mit Themen Kolonialismus und solchen Themen, aber man wird feststellen, wir sind am Ende schon auch ein bisschen eurozentriert und ganz viel 19. bis 20. Jahrhundert natürlich, weil es einfach auch Bereiche sind, wo wir uns auch einfacher eindenken und einlesen können.
Das heißt, wie würdest du dann für dich selber konkret beschreiben, wie viel Zeit nimmt eine Folgenvorbereitung von Anfang bis Ende auf durchschnittlich?
Ich rechne immer so pro Folge mit 20 bis 25 Stunden. Also wenn man sich vorstellt, 1, 2, 3 Bücher lesen, vielleicht noch ein paar Texte, Internetrecherche, dann das Ganze zusammenschreiben, auch nochmal ein paar Stunden, eine Stunde aufnehmen und dann nochmal 4, 5 Stunden schneiden und dann ins Netz stellen. Also ja, ich denke mal mit so 20, 25, manchmal vielleicht 30 Stunden kommt man ganz gut hin.
Du hast gerade kurz angerissen, aber für mich eine der interessantesten und spannendsten Fragen ist tatsächlich so die Recherche, weil es geht ja ein Stück weit darum, dass es eben genau Themen sind, die man nicht so kennt oder für die der allgemeinen Hörer oder die Allgemeinhörerin jetzt nicht direkt auf dem Schirm hat. Wie recherchiert man sowas?
Also auf der einen Seite, nein, eigentlich nicht auf der einen Seite, wir sind angewiesen im Grunde auf gute Forschung, weil wir keine Forschungsarbeit leisten. Das heißt, es ist so, dass ich auf der Suche bin nach guten Büchern, nach guten Texten zu dem Thema, die das schon aufbereiten. Und das sind meistens dann eben Historikerinnen und Historiker, die diese Bücher oder diese Texte dann geschrieben haben. Das heißt, ich recherchiere im Grunde wirklich so wie im Studium diese Themen nach, versuche wirklich auch in die Universitätsbibliotheken dort die Kataloge durchzuschauen und also das, was man eben im Studium lernt. Und ich habe ja auch doch auch ein paar Jahre auch als Historiker gearbeitet. Das heißt, ich recherchiere wirklich genauso, wie ich dort auch recherchiert hätte, bin aber eben dann und versuche dann aber eben nicht das eigene Wissen zu generieren, sondern versuche eben herauszufinden, hat jemand schon mal das Thema so aufgearbeitet, wie ich es brauche für den Podcast.
Aber es gibt ja schon auch Themen, meine ich, die man nicht so auf diese herkömmliche Art recherchieren kann. Also ich erinnere mich an eine meiner Lieblingsfolgen ich würde behaupten, es ist eine der beliebtesten Folgen überhaupt über Erwin Kreutz, der nach San Francisco fliegt, wo man ja nicht, also es gibt ja keine Erwin-Kreutz-Biografie, die man einfach in der Bibliothek findet. Da muss man ja wahrscheinlich ein bisschen anders vorgehen, oder?
Das stimmt, ja genau. Also da muss man natürlich gucken, findet man noch, also in dem Fall zum Beispiel konnte man alte Zeitungsberichte finden. Wobei das eben auch aber klassische, würde ich sagen, Tools sind, die man nutzt als Historiker oder Historikerin, dass man eben versucht, die Zeitungsdatenbanken zum Beispiel durchzugehen. Was ist damals berichtet worden darüber? Was gibt es da noch für Berichterstattung? Aber das stimmt natürlich, da gibt es jetzt keine Forschung dazu. Das musste man dann tatsächlich auch aus solchen Quellen sich selbst erarbeiten. In dem Fall, genau. Das ist aber auch eine Sonderfolge, würde ich sagen, weil bei Erwin Kreuz ist auch die einzige Folge, wo es auch noch weiter ging, wo dann auch wir eine Sache angestoßen haben, wo dann nochmal jemand weiter recherchiert hat oder einige Leute weiter recherchiert haben.
Hast du ansonsten irgendeine Lieblingsfolge, aber nicht die du selber recherchiert hast, sondern die Richard dir erzählt hat? Kannst du dich erinnern?
Es gibt schon ganz viele Folgen, die ich faszinierend finde oder wo ich die ich sehr, sehr gerne mag. Für mich sind immer die Folgen am spannendsten, wo mir irgendwas bewusst wird, wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe. Also es gibt eine ganz, ganz frühe Folge von Richard, die für mich so ein so augenöffnend war. Das ist die Folge, wo er, die heißt, wie die Zeit zu unserer Zeit wurde. Und da beschreibt er eben, dass es eben überall eine lokale Zeit gab in allen Orten, die eben an der Sonne ausgerichtet war. Und dass es aber die Eisenbahn notwendig gemacht hat, dass wir unsere Zeit standardisieren. Aber dass es dann ganz, ganz lange in Bahnhöfen so war, dass da zwei Uhren hingen, also die Ortszeit und dann eben die Zeit, die standardisierte Zeit. Solche Dinge, die finde ich immer sehr spannend. Also wo man einfach sich so die Dinge, wo man die Dinge hinterfragt, die wir heute so als ganz selbstverständlich hinnehmen.
Wir hatten ja ursprünglich geplant, dass Richard dabei ist heute. Deswegen muss ich meine nächste Frage tatsächlich leicht anpassen, weil ich sie trotzdem so spannend finde. Was würdest du sagen, wo ist Richard dir vielleicht podcastmäßig oder aufbereitungsmäßig noch voraus? Was unterscheidet euch da?
da gibt es ganz viele Dinge. Also podcasttechnisch würde ich sagen, Richard hat die bessere Stimme. Weil er so ein bisschen tiefer und sonorer ist. Das ist, finde ich, immer sehr schön, weil er einfach auch die ruhigere Art hat. Und ich eher so, ja, ich bin so mehr die, wie du jetzt auch merkst, mehr so die hektische Stimme, die sich auch öfter verspricht. Das sah er mir da voraus. Was er mir von der Vorbereitung voraus hat, ist, dass er sich auch sehr stark oder sehr viel auch mit asiatischer, japanischer Geschichte auseinandergesetzt hat und das auch oft oder öfter in den Podcast einbringt, weil das ist ein Themenbereich, wo ich im Grunde ja, nicht viel beigetragen habe und weil ich eben auch wenig Bezug habe zu diesen Gebieten, auch zur Sprache. Also Richard zum Beispiel kann auch ein bisschen Japanisch, das heißt, er kann sich da auch ein bisschen besser einlesen. Das sind solche Dinge. Und Richard bereitet die Geschichten schon auch anders vor im Sinne von, es heißt immer, dass er mehr Exkurse macht zum Beispiel und dass er auch ein bisschen, es wird ihm immer zugeschrieben, dass er die Blut- und Beuschel-Folgen gerne macht, also dass er derjenige ist, der so die gewaltvolleren Geschichten erzählt, was aber eigentlich gar nicht stimmt, muss ich sagen. Also ich glaube, inzwischen ist das schon auch sehr, sehr ausgeglichen. Aber ich glaube, wo wir uns sehr gut ergänzen, ist, dass unsere Interessen nicht komplett gleich liegen. Das heißt, es gibt viele Geschichten, mit denen er mich überrascht, weil er einfach einen anderen Kontext hat. Also Richard ist eben, würde ich jetzt für mich behaupten, glaube ich, internationaler unterwegs als ich. Also ich glaube, er kriegt von dieser Themenlage eben nicht nur, was die asiatischen Themen angeht, sondern auch, was die amerikanischen, englischen Themen angeht, glaube ich, auch mehr mit. Ich bin mehr in Europa verhaftet.
Lass uns, bevor wir zum Ende kommen, noch ein bisschen abnörden. Ich habe hier halt abnörden aufgeschrieben, tatsächlich auch. Also ich studiere ja auch Geschichte, aber mich würde von dir tatsächlich mal interessieren. So, das Standardding, finde ich, warum Leute Geschichtsunterricht nicht mögen, ist der Ansatz, was interessiert mich das? Das war doch schon. Deswegen die Frage, welche Bedeutung haben die Geschichtswissenschaften in der heutigen Zeit eigentlich noch?
Also die Geschichtswissenschaften an sich sind super wichtig, weil sie uns erklären, wie die Welt so geworden ist, wie sie heute ist. Und dieses Wissen ist wahnsinnig wichtig. Und weil wir gleichzeitig in der Geschichtswissenschaft lernen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, was ein ganz wichtiger Punkt ist, weil das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute glauben, dass sich, oder das ist was, was man der Geschichte oft unterstellt oder dass man sagt, ah, die Geschichte wiederholt sich hier. Aber dass man eben klar machen muss, es sind spezifische Gegebenheiten, die eine bestimmte Zeit ausmachen und die müssen wir verstehen. Damit können wir verstehen, wie die Welt geworden ist, wie sie ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Wissen zur Einordnung auch der Gegenwart. Deshalb brauchen wir ganz, ganz dringend auch Geschichte und auch mehr Geschichtsbewusstsein. Genau, das wär die Antwort, warum, glaube ich, viele Leute Probleme haben oder Geschichte langweilig finden, ist, weil sie in der Schule lernen oder weil in der Schule Geschichte reduziert wird auf eine politische Ereignisgeschichte, häufig auch noch vor allen Dingen entweder innenpolitisch oder außenpolitisch. Und da fallen so viele Perspektiven weg, die wichtig sind für die Geschichte, die ich erst im Geschichtsstudium kennengelernt habe, die mich da auch fasziniert haben. Dass das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, den man vielleicht auch, wobei ich jetzt auch natürlich sagen würde, ich kenne Geschichtsunterricht nur noch aus meiner Erfahrung. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber so habe ich Geschichte kennengelernt und das, glaube ich, wenn Geschichte immer noch so ist, dann ist das, glaube ich, zu wenig.
Was war dann für dich damals so der Antrieb? Also das, was du erzählst, ist, wenn ich das so sagen darf, ganz klar die Perspektive eines Historikers, der das studiert hat. So kann ich selber nachvollziehen, aber was war dann für dich damals so der Antrieb, überhaupt anzufangen, Geschichte zu studieren?
Ich hatte schon Leistungskurs Geschichte in der Schule. Das heißt, ich habe mich schon immer und gern mit Geschichte beschäftigt und fand es einfach sehr interessant. Also einfach eigentlich auch schon immer so Bücher zu lesen, wo es um die Vergangenheit ging. Ich fand es immer, ich wollte immer diese Warum-Frage, so wie kann es eigentlich sein, die habe ich. Es gibt ja auch einige Leute oder viele Leute, die diese Warum-Frage nicht auf die Gesellschaft beziehen, sondern auf die Natur beziehen. Und das sind dann eben die Naturwissenschaften studieren, die dann irgendwie Physik machen oder Chemie oder Bio, weil sie einfach wissen wollen, wie Dinge funktionieren. Und ich habe die Frage immer auf die Gesellschaft bezogen und fand das immer sehr interessant. Und deshalb, ja, habe ich mich dafür Geschichte interessiert. Und weil ich mich nicht so sehr für die Gegenwart interessiert habe, ich meine, die Alternative wäre jetzt gewesen, Politikwissenschaften oder so zu machen oder Soziologie, aber na, das war irgendwie, das hat mich nicht so sehr interessiert. Ich wollte schon weiter zurück.
Mhm. Was macht dann aus deiner Sicht einen guten Historiker oder eine gute Historikerin aus?
Also, das ist schwer zu sagen, weil ich natürlich nicht mehr in der Forschung bin. Das heißt, es gibt schon einen Unterschied jetzt zu mir, wo ich Geschichte im Grunde nur an die Öffentlichkeit, wo ich Geschichte an die Öffentlichkeit vermittle oder ob ich jetzt wirklich forsche und neue Dinge herausfinden muss. Aber ich würde sagen, einen guten Historiker, eine gute Historikerin macht schon aus, beides zu können. Also auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die weniger Bezug haben zur Geschichte und denen auch zu erklären, warum das wichtig ist, was sie tun. Also ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich, hier in Hamburg ist, es gibt so einen Studiengang Public History, die sich genau damit auseinandersetzen, mit der Frage, wie funktioniert Geschichte eigentlich mit und in der Öffentlichkeit? Und da zum Beispiel gibt es so Projekte, Professor Thorsten Logge ist da federführend, der sich eben darum kümmert, auch immer wieder ins Gespräch zu kommen mit Leuten. Und das finde ich super wichtig.
Mhm. Dann kommen wir tatsächlich zum Ende. 6,5 Jahre Podcast. Ein goldener Blogger Award, den ich unbedingt erwähnen will. Da habe ich nämlich dafür abgestimmt.
Dankeschön.
Und jetzt auch noch Live-Shows. Was kann noch kommen? Was kommt noch?
Es kommt noch eine monatliche Sonderfolge dazu, die ab April, also ab jetzt bald noch dazu kommen soll, wo wir einfach ein bisschen mehr Feedback mit aufarbeiten und wo wir mit den Leuten auch besser ins Gespräch kommen wollen als bei den Folgen. Und im besten Fall läuft es so weiter, wie es jetzt läuft. Und wir können das noch viele, viele Jahre so machen, weil es ist wirklich einfach für mich der Idealzustand. Also ich kann mich jetzt hauptberuflich damit beschäftigen, Geschichten zu erzählen Und das ist eigentlich ein Traum. Also ich hätte es mir, glaube ich, nie besser vorstellen können. Und ja, im besten Fall läuft es so weiter.
Bist du zu Hause auch ein guter Geschichtenerzähler?
Ich glaube nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist natürlich schwer, sich da selbst einzuschätzen. Aber ich glaube, ich werde zu Hause nicht geschätzt für meine ausführlichen Geschichten. Wobei ich natürlich schon sagen muss, dass ich diese Geschichten, die ich da im Podcast erzähle, vorher natürlich auch zu Hause ausprobiere. Manchmal frage ich dann auch zu Hause mal nach, welche Geschichte soll ich erzählen? Thema A oder Thema B? Und habe dann schon mal ein kleines Stimmungsbild.
Schön. Daniel, vielen Dank für die Zeit. Ich würde dir tatsächlich die Abmoderation und bitte im typischen Geschichte-FM-Style überlassen.
Ja, dann sage ich vielen Dank für die Einladung und man kann uns hören bei Geschichte.fm, da kommt jeden Mittwochvormittag eine neue Folge und ansonsten sind wir auch auf allen Social-Media-Kanälen unterwegs, also von Twitter, Instagram, Facebook, überall unter Geschichte.fm, neuerdings auch auf Mastodon, falls das Leuten was sagt, also die dezentrale Twitter-Alternative und genau, also auch auf Spotify natürlich, Apple Podcasts, überall, wo man Podcasts hören kann, sind wir vertreten und ja, würde mich freuen, wenn ihr reinhört.
Ja, ich kann es nur sehr empfehlen, kann ich an dieser Stelle nochmal sagen und sage auch nochmal vielen lieben Dank.
Sehr gerne, ja, danke für die Einladung.